Mal noch den Text von David Grossmann zu Shim Shon und ich habe dann direkt nach unserem Treffen letzte Woche auch noch einen Artikel von Yuval Noah Harari, ganz aktuell unter der Aufschrift, die sich auf Shim Shon bezieht, gefunden. Den habe ich Ihnen heute als erstes in das Textblatt getan. Das heißt, wir haben noch zwei Texte zu Shim Shon, bevor wir dann zu unserem Hauptthema Kapitel 17 und 18 kommen. Der Text von David Grossmann, Löwenhonig, der Mythos von Samson, ist, ich vermute, sogar eine Auftragsarbeit, die er durchgeführt hat, denn das ist im Rahmen einer Serie von internationalen Verlagen, die alte Mythen neu erzählt rausgeben wollen. Und in diesem Zusammenhang ist es also auch zu dem Text über Shimshon Samson gekommen, sodass ich also nicht weiß, ob Grossmann von sich aus auf die Idee gekommen wäre, über diese Figur zu schreiben, aber auf jeden Fall hat er sich in sie vertieft und erzählt den Mythos also nach, wo man sagen, so sein roter Faden ist zu sagen, dass sich eigentlich um eine sehr einsame Figur handelt, die schon von ihren Eltern teilweise abgelehnt wird. Eben die Mutter einerseits froh, einen Sohn zu bekommen, aber auch gleich zu erfahren, der hat eine große Aufgabe und wird eigentlich nie wirklich ihr Sohn sein, sondern halt diese Aufgabe leben. Und er stellt auch sehr ausführlich da den Verdacht des Vaters, ob das denn nun wirklich sein Sohn ist. Und das zieht da eigentlich die ganze Geschichte so durch, dass eigentlich Samson jemanden gesucht hat, dem er vertrauen kann und schließlich dachte, er hat in Delilah diese Person gefunden, in deren Schoß er halt landet, aber auch das ja letztlich enttäuscht wird. Wer so diese Linie ein bisschen durch mehr verfolgen möchte, müsste den Roman selber lesen. Ich habe mich beschränkt auf zwei kurze Auszüge, wo Grossmann im Grunde genommen die Figur Samsons auf das heutige Israel anwendet und damit eben eine Aktualisierung macht. Und so sagt er allgemein, und auch wenn Samson ab und zu getadelt wird wegen seiner Gewalttätigkeit, seiner Vergnügungssucht und seiner Frauengeschichten, so ist er doch in das Bewusstsein des jüdischen Volkes als Symbol, als jüdischer Held eingegangen. Der Grund dafür liegt vielleicht darin, dass sich in Samsons Wesen, in seiner Einsamkeit und Verstoßenheit, in seinem starken Bedürfnis, seine Einzigartigkeit und Rätselhaftigkeit zu bewahren, aber auch in seiner großen Lust, sich unter Fremde zu mischen und sich mit ihnen zu vereinen, trotz allem sehr jüdische Züge offenbaren. Natürlich kommt hinzu, dass Juden zu allen Zeiten stolz auf seine Heldentaten waren und sich danach sehnten, seine Körperkraft, seinen Mut und seine Männlichkeit zu besitzen. Und noch mehr bewunderten sie, dass er imstande war, ohne Hemmungen oder moralische Vorbehalte Gewalt anzuwenden. Eine Fähigkeit, die dem Würmlein Jakob, das kommt bei Jesaja öfter mal vor, in Tausenden von Jahren bis zur Errichtung des Staates Israel verwehrt blieb. Aber gerade in dem problematischen Verhältnis zu seiner Macht gleicht der Staat Israel Samson mitunter. Ähnlich wie bei Samson scheint die große militärische Kraft, die Israel besitzt, häufig ein Schuss nach hinten zu sein. Ohne dass damit die Bedrohungen, denen Israel ausgesetzt ist, verharmlost werden sollen, sieht es so aus, als sei der Besitz enormer Kraft noch immer nicht gänzlich im israelischen Bewusstsein verankert. Und vielleicht liegt es daran, dass er noch nicht sehr lange von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Dass das Verhältnis zu dieser Macht, als handelte es sich um ein Wunder, häufig zu falschen Schlüssen führt. Fehleinschätzungen dieser Art können zu einer Überbewertung der eigenen Macht führen. Die Macht wird als Wert an sich angesehen, der immer wieder bestätigt werden muss. Beinahe automatisch beschreitet man den Weg der Gewalt, statt andere Reaktionsmöglichkeiten auszuloten. Und dies ist eindeutig ein Samsonsches Handlungsmuster. Hinzu kommt eine typisch israelische Empfindung, das Gefühl von bedrohter Sicherheit, eine generelle Verunsicherung, die auch an Samson zu beobachten ist, wenn er in manchen Situationen angeblich seine Kraft zu verlieren und buchstäblich auseinanderzufallen droht. Solch ein Unsicherheitsgefühl entspricht nicht der Realität, zieht aber oft eine übertriebene Gewaltreaktion nach sich, die die Lage nur noch weiter verkompliziert. Dies zeugt von einer tiefen existenziellen Instabilität. Zwar hängt diese Instabilität zweifellos mit den realen Gefahren, denen Israel ausgesetzt ist, zusammen, aber eben auch mit dem tragischen Grunderlebnis des Fremdseins auf der Welt, mit dem Schicksal des jüdischen Volkes, das sich von dem anderer Völker so stark unterscheidet, und mit dem Staat Israel, einem Staat auf Bewährung, dessen Zukunft permanent in Frage steht und bedroht ist. All die Atombomben, die Israel im Zuge eines Planes, der Samsons Entscheidung hieß, entwickelte, können diese Gefühle offenbar nicht entschärfen. Er lässt das Haus auf die Fürsten und alle, die sich darin befinden, niederstürzen, sodass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Heute und gerade hier an diesem Ort wird man den Gedanken nicht los, dass Samson in gewisser Weise der erste Selbstmordattentäter war. Das Buch ist ja auch gerade geschrieben in der Zeit, wo viele Selbstmordattentate waren. Und in einer Fußnote fügt Grossmann hinzu, Rabbi Saadia Gaon schreibt in seinem Buch der philosophischen Meinungen und Glaubenslehren über den Schaden der Rachlust für die Seelen beider, des Rachsüchtigen und desjenigen, an dem die Rache vollzogen wird. Er führt Samsons letzte Tat als Beispiel für eine extrem zerstörerische Rache an. Die Schriften unserer weisen seligen Angedenkens enthalten dagegen kein Wort des Tadels an Samsons letzter Rache. Und obwohl die Umstände seiner Tat andere waren als die der Attentate im heutigen Israel, ist es denkbar, dass sich jenes Prinzip, durch Selbstmord, Rache und Mord an Unschuldigen zu verüben, im Bewusstsein der Menschheit verankert, der Menschen verankert hat. Jenes Prinzip, das in den letzten Jahren so sehr perfektioniert wurde. Ja, und der zweite Text noch zu Shimshon von Yuval Noah Harari, jetzt vor einigen Wochen geschrieben. Manche kennen vielleicht Hararis Kurze Geschichte der Menschheit. Das ist das Buch, durch das er weltbekannt geworden ist. Es gibt durchaus auch Kritik, dass er die Dinge ein bisschen oberflächlich zeigt. Und er ist natürlich auch sozusagen ein Star geworden dadurch, aber hat sicher auch eine Menge interessanter Gedanken darin. Er ist sicher ein Vertreter von Liberalismus und Kapitalismus. Er hat in den Monaten vor dem 7. Oktober, als wir die großen Demonstrationen gegen die Justizreform hatten, ist er auch gelegentlich als Redner aufgetreten und hat auch gesagt, wenn die Justizreform durchkäme, wäre er sich nicht sicher, ob er weiter in Israel bleiben würde, weil er sich nicht sicher wäre, ob er noch weiter frei forschen kann. Das hat er also schon ganz klar gesagt. Und jetzt hat er eben einen Artikel geschrieben unter dem Titel Und sterbe unsere Seele mit den Philistern zu unserer jetzigen Situation, mit dem Untertitel Wenn wir keine dramatische Änderung vornehmen, stehen wir vor einer historischen Niederlage. Über den Sechs-Monate-Krieg, den Begriff hat er natürlich in Anschluss an den Sechstagekrieg vom Juni 1967 geprägt, und die schicksalsträchtigen Entscheidungen, die anstehen. Und eben direkt Bezug nehmend auf Shimshon schreibt er, das langfristige Ziel des Krieges hätte sein müssen, eine regionale Ordnung zu schaffen, die die Sicherheit der Bürger Israels auf Jahre hin bewahren wird. Eine solche Ordnung hätte man nur durch die Festigung des Bündnisses zwischen Israel und den westlichen Demokratien und die Stärkung der Zusammenarbeit mit gemäßigten Kräften in der arabischen Welt aufbauen können. Aber anstatt sich um diese Bündnisse und diese Zusammenarbeit zu kümmern, war das Kriegsziel, das Netanjahu festlegte, blinde Rache an den Palästinensern. Wie Shimshon mit den ausgestochenen Augen in der biblischen Geschichte traf auch Netanjahu die Wahl, die Dächer Gazas auf unseren Köpfen zum Einsturz zu bringen, um Rache zu erreichen. Das Volk Israel kennt und liebt die biblischen Geschichten. Wie kann es sein, dass wir nach dem 7. Oktober Schimschon vergessen haben? Schließlich gibt es in der Bibel einen jüdischen Helden, der nach Gaza entführt und dort unter schweren Foltern von den Philistern in Gefangenschaft und Finsternis festgehalten wurde. Warum wurde er nach dem 7. Oktober nicht zum Symbol? Warum sieht man seine Gestalt nicht überall auf Stickern, Links und Graffitis? Weil die Botschaft Schimschons zu viel Angst macht. Ich werde Rache nehmen, sagte Schimschon, und sterbe meine Seele mit den Philistern. Seit dem 7. Oktober wurden wir Schimschon in so vielen Dingen so ähnlich. Im Hochmut, in der Blindheit, in der Rache, im Selbstmord. Dass es einfach zu viel Angst macht, sich an den hochmütigen Helden zu erinnern, der das Haus über seinem Kopf zum Einsturz brachte und seine Seele tötete, um Philister zu töten. Die Regierung Netanjahu, der so viele andere Prozesse fehlgeschlagen sind, muss endlich Verantwortung übernehmen. Sie hat die zerstörerischen Präferenzen gestaltet, die uns hierhin gebracht haben. Und sie hat den Krieg nach der Weise Schimschons geführt, entschlossen, Rache zu erreichen, auch um den Preis des Selbstmords. Dieselben Leute dürfen nicht jetzt die wichtigsten politischen Entscheidungen in der Geschichte Israels fällen. Es ist lebenswichtig, eine Regierung zu bilden, die das humanitäre Unglück im Gazastreifen stoppt und mit dem Wiederaufbau unseres politischen Standes und unseres ethischen Kompasses beginnt. Wenn sie die Politik gegenüber den Palästinensern nicht ändert, werden wir im Krieg gegen Iran allein bleiben. Und unser Ende wird sein, wie das Ende Schimschons, der in impotenter Wut das Dach auf aller Köpfe fallen ließ. Ja, hier haben wir ein Beispiel, wie biblische Geschichten von einem durchaus sehr säkularen Verfasser auf die heutige Situation angewandt werden. Und eben weil es so aktuell ist, wirkt es noch mal ein Stück brennender vielleicht als Grossmanns Text. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Ja, ich erinnere an diesen Text, die Schimschon, den kehren zurück. Also 1967 nach dem Sechstagekrieg, da hatte man ja das Ende Schimschons ganz ausgeblendet. Also nur seinen Krieg ja gegen die Feinde und da, ja, das war ja okay, ne? Aber hier in dem letzten Text, ja, wird das ja ganz anders gehen. Sterbe unsere Seele und sterbe meine Seele. Wir haben unsere Seele getötet, wir haben unseren ethischen Kompass verloren. Ja, so, aber ich wundere mich immer wieder, wie man diese Personen des Alten Testaments, wie man sie immer wieder, ja, nutzt, wie man sie immer wieder lebendig werden lässt, sich daran orientiert. Mich hat also am meisten bei diesen Aktualisierungen dieser junge Mann, der den Wehrdienst verweigert hat und sich auf Gedeon beruft, auch so beeindruckt. Ja, und hier ist das wieder, aber wie jetzt ist es der negative Held, der nämlich seine Seele verliert. Ja, das finde ich also sehr, sehr, sehr interessant hier. Ja.
Herr Schobes?
Ich wollte fragen, wie bekannt ist diese Geschichte, dieser Text in Israel heute?
Ich gehe mal
Also,
davon
wenn
aus,
man
dass
die
Sie.
Demonstrationen sich anschaut, dann muss das ja, es sind ja durchaus ähnliche Argumente, auch wenn Sie die Bildsprache nicht nehmen.
Ich gehe davon aus, dass vielleicht nicht die ganze Geschichte, aber im Groben, das zum Curriculum der israelischen Schulen gehört, die Geschichte von Shimshon. Das ist etwas, was man als zumindest im Groben bekannt voraussetzen kann, denke ich. Sowohl im säkularen als auch im religiösen Schulsystem. Darum kann ja auch jemand wie Harari diese Dinge schreiben und jeder weiß, worum es geht. Er muss die Geschichte nicht erzählen. Das kann man voraussetzen, dass die Öffentlichkeit die Geschichte kennt. Und natürlich auch, wenn jemand wie David Grossmann eine Nacherzählung schreibt, ist das auch klar, dass das ein großes Publikum liest, so ein Roman. Herr Müller.
Wie steht dann das religiöse Judentum überhaupt zum Selbstmord? Jetzt ohne diese Ursachen wie Rache, Gewalt, Macht und so weiter.
Grundsätzlich ist das verboten. So wie man nicht einen anderen töten darf, darf man auch sich selbst nicht töten. Das ist letztlich das Übertreten des Verbotes, nicht zu töten. Und ich meine, es wird heute vielleicht nicht immer gemacht, aber traditionell würden Selbstmörder auch nicht auf dem normalen Friedhof begraben. Das ist also schon etwas, was überhaupt nicht akzeptiert ist und eigentlich auch in jüdischer Geschichte sehr selten vorgekommen ist. Also wir haben die Geschichte von Masada, die uns Josephus Flavius erzählt, von den letzten Widerstandskämpfern gegen die Römer, die sich auf Masada das Leben genommen haben, um nicht in die Sklaverei der Römer zu kommen, wobei wir nur Josephus haben. Wir wissen nicht, ob die Geschichte wirklich historisch ist. Das war jedenfalls eine Erzählung, die nicht in den Kanon eingegangen ist. Josephus' griechisch geschriebenes Werk ist erst im 20. Jahrhundert ins Hebräische übersetzt worden. Also dieser Mythos, sich das lieber das Leben zu nehmen, als Sklave zu werden, ist etwas, was erst der Zionismus wieder neu entdeckt hat. Ansonsten kennen wir Selbstmorde im Judentum in der Zeit gerade des ersten Kreuzzugs, wo jüdische Chroniken berichten, dass manche Juden vorgezogen haben, sich das Leben zu nehmen, als anstatt sich zwangstaufen zu lassen. Und auch manchmal berichtet wird, dass sie ähnlich wie die Kämpfer von Masada nicht nur sich selber, sondern auch ihre Frauen und Kinder getötet haben. Aber das ist es eigentlich auch schon. Ansonsten gibt es das normalerweise nicht. Auch in der Shoah ist es, nachdem man weiß, so gut wie nicht. Also es gibt natürlich Einzelne, die sich das Leben genommen haben, aber es war kein Phänomen oder auch etwas, was man sozusagen erreichen wollte. Also die Heiligung des Lebens, die ja grundsätzlich sehr groß geschrieben wird im Judentum, betrifft eben auch die Ablehnung von Selbstmord. Und
Und die Verbindung Selbstmord zu Selbstaufopferung
gibt es
gibt
eigentlich
es nicht.
auch nicht. Also das wäre, das muss dann, also es gibt den Gedanken eben der Kiddush Hashem, die Heiligung des Namens Gottes, als Märtyrer zu sterben. Aber im Normalfall ist es eben, weil der Märtyrer von jemandem anders getötet wird. Und man ist sozusagen, man ist bereit, sein Leben zu gefährden und einen anderen zu ermöglichen, einen zu töten. Man, da haben wir auch in den Makkabäer-Büchern die Geschichte von der Mutter mit den sieben Söhnen zum Beispiel, die auch in den Talmud irgendwo eingegangen ist, dass man in dem Sinne auf sein Leben verzichtet, weil man die Tora nicht übertreten will. Das gibt es natürlich, aber eben normalerweise nicht in der Form des Selbstmordes.
Dankeschön.
Ja, ich fand auch, Frau Fichtbauer, dass Sie den Vergleich zu dem Gedicht über die Schimpschon eben gebracht haben. Ich glaube, das zeigt eben auch nochmal die Weite der Möglichkeiten. Also wir sehen einerseits so einen Versuch, die Geschichte positiv umzuschreiben oder zu vergessen, dass Shimshon die ganze Sache nicht überlebt hat. Und andererseits auch in anderen Situationen und andere Verfasser, die eher sagen, das Problem liegt genau da, dass er bereit war, sich selbst zu töten. Frau Fricke.
Ich dachte nur noch, Saul, der hat sich ja auch selber ins Schwert fallen lassen, um rauszukommen aus der Situation, verloren zu sein. Und hat er deswegen letztendlich dann auch sein Haus, das Königtum verloren? Sein Sohn und er sollen ja an einem Tag gestorben sein.
Mein Saul gilt ja schon vorher als verstoßen, dadurch, dass er nicht den
Okay.
Kampf gegen Amalek geführt hat, wie er hätte führen
Ja.
sollen. Das werden wir ja auch in unserer nächsten Reihe noch sehen. Und es wird ja auch zunächst mal dargestellt, dass er erst seinem Waffenträger sagt, er soll ihn töten, auch interessanterweise. Und erst
Ja,
als der junge Mann
macht
das
das
nicht wagt, das zu tun, tötet er sich selber. Also auch da wohl so ein bisschen der Gedanke, eigentlich muss mich jemand anders töten. Und also von daher wird er sicherlich positiv gesehen und ist vielleicht auch etwas, was nochmal was zu der Tragik von Sauls Gestalt hinzufügt, dass er sich schließlich in das Schwert stürzt.
Bei Abimelech war das ja auch so, weil er
Ja,
doch durch
genau,
den
der auch.
Stein der Frau sterben wollte, bringt er sich ja auch um. Vielleicht ist das eine Eigenschaft der, ja, sehr verletzlichen Leute, die an der Macht sind. Und wenn es dann um die Machtfrage geht, also da scheinen die drei ja schon ein bisschen auf einer Ebene zu liegen. Also für mich, wenn ich das analytisch betrachten
Ja,
würde.
da scheint durchaus was dran zu sein. Und bei Saul scheint ja auch im Hintergrund zu stehen, dass er Angst hat, dass die Philister ihn misshandeln werden, wenn er lebend in ihre Hände fällt. Und da auch lieber zu sagen, lieber ich sterbe.
Danke.
Also diese Tendenz gibt es und die haben auch durchaus in den militärischen Auseinandersetzungen der britischen Mandatszeit und später im Staat Israel, da hat es auch solche Leute gegeben, die dann vorgezogen haben, zu sterben, als verwundet in die Hände der Feinde zu fallen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein klassisches jüdisches Ideal.
Also kein Ehrenkodex, sag ich mal.
Nein, das
Okay.
wäre, wie gesagt, manche, ich will auch nicht sagen, dass der Zionismus es zum Ehrenkodex gemacht hat, aber es hat Situationen gegeben, wo man das vorgezogen hat. Und wo auch teilweise die israelische Armee heute eigentlich vorzieht, tote Soldaten als entführte Soldaten zu haben. Das ist
Okay.
natürlich auch nochmal eben das Problem löst, sie freikaufen zu müssen. Ne?
Ja. Danke.
Ja, also von daher haben wir gesehen, viel Aktuelles an dieser Gestalt von Shimshon dran ist. Wir kommen jetzt zu zwei der letzten fünf Kapitel des Richterbuches und man merkt eigentlich sehr schnell, dass sowohl die beiden Kapitel 17 und 18, die wir uns heute ansehen, als auch 19 bis 21, die beim nächsten Mal anstehen, dass die unterschiedlich sind. Denn wir hören überhaupt nichts mehr von einem Richter, der regiert oder der aufgerufen wird oder von einem Volk, das bedrängt ist, sondern wir haben individuelle Geschichten, die eigentlich auch unter dem Rahmen stehen. Und in dieser Zeit gab es keinen König. Und das werden wir auch noch mehr beim nächsten Mal sehen, wie das zu sehen ist. Und von daher ist eigentlich die ziemlich einhellige Meinung der modernen Forschung, dass das spätere Anhänge sind. Während die traditionelle Auslegung eher versucht hat, so eine Epochen zwischen einzelnen Richtern zu finden und zu sagen, da muss man die wohl ansiedeln. Und unsere heutige Erzählung ist eigentlich zusammengesetzt aus zwei Geschichten, die dann sich eben auf erstaunliche Weise miteinander verbinden. Wir haben eine Geschichte im Gebirge Ephraim, also muss man sich etwas nördlich von Jerusalem vorstellen, wo einer Frau Geld gestohlen worden ist und sie hat auch den Dieb schon verflucht und dann kommt ihr Sohn und sagt, ich war derjenige, der das gestohlen hat, worauf sie dann ganz glücklich ist, das Geld zurückzuhaben und ihn sogar segnet. Und einen Teil des Geldes, das hatte sie wohl schon vorher versprochen, weiht sie eben, um damit ein Gottesbild herzustellen, wo wir auch gleich natürlich die Frage sehen werden. Also einerseits will sie offensichtlich was Gutes tun und ihre Frömmigkeit zeigen, aber andererseits stellt sie ein Bild her, was ja nun nach allen Aussagen der Tora verboten ist. Und ihr Sohn Micha stellt eben dieses Bild in seinem Haus auf, das auch als ein Haus Gottes bezeichnet wird. Und stellt zunächst einen seiner Söhne an, dort als Priester tätig zu sein, was natürlich auch nicht geht nach Toragesetz, denn es ist ja ein bestimmtes Geschlecht, aus dem die Priester hervorgehen. Und dann kommt schließlich zufällig ein Levit vorbei, der ja zwar nicht zum Priestergeschlecht, aber im weiteren Sinne zu dem Stamm, aus dem die Priester hervorgehen, gehört und dann stellt Micha den an, ihm als Priester bei diesem Bild zu dienen. Und dann kommen Boten oder Kundschafter des Stammes Dan, der Stamm von Shimshon, vorbei, weil die nämlich gemerkt haben, wir haben nicht genug Platz in unserem Land, wo wir leben, und wir müssen uns einen neuen Erbbesitz suchen und sind auf dem Weg nach Norden und bitten auch diesen Leviten, ihnen Gottes Willen kundzutun, ob ihr Weg gesegnet sein wird. Und er sagt ihnen auch, ja, das wird alles gut gehen. Und sie kommen dann schließlich an die Stadt Laisch, ganz im Norden des heutigen Landes Israel, an einer der drei großen Jordanquellen, sehen, dass dort eine friedliche Stadt ist, die auch offensichtlich keine Verbündeten hat, und sagen sich, die Stadt können wir mit Leichtigkeit erobern. Und damit gehen sie eben zurück zu ihren Stammesgenossen und sagen ihnen, wir ziehen jetzt alle los, um Laisch zu erobern. Unterwegs kommen sie wieder bei dem Haus von Micha vorbei. Und entschließen sich, das Gottesbild mitzunehmen und laden dann auch den Leviten ein und sagen ihnen, ist doch besser, du dienst einem ganzen Stamm als nur einer einzelnen Familie. Und als Micha protestiert, muss er dann schließlich doch vor der Horde von Bewaffneten, die vor ihm stehen, sich sagen, also wenn ich am Leben bleiben will, verzichte ich lieber auf das Gottesbild. Und damit endet eigentlich die Geschichte von Micha, und der Stamm Dan zieht also weiter nach Laisch und überfällt die Stadt, und es wird auch nochmal gesagt, eine friedliche Stadt, die auch mit niemandem Kontakt hat, und wird also mit Leichtigkeit erobert, wird dann umbenannt in die Stadt Dan, eben heute auch eine große Ausgrabungsstätte, und in moderner Zeit ist daneben auch ein Kibbuz mit dem Namen Dan gegründet worden, im Moment evakuiert, weil er direkt an der libanesischen Grenze ist. Und dort stellen sie eben auch das Bild aus Michas Haus auf. Und dann wird der Name des Leviten genannt, der Sohn Gershoms. Und dann steht es eben etwas merkwürdig im biblischen Text, Menasses ist, aber das N von Menasse ist ein Stück hochgeschrieben, sodass man, wenn man das N rausnehmen würde, auf Gershom, den Sohn des Mose, käme. Und tatsächlich hat ja auch nach dem Buch Exodus Mose einen Sohn namens Gershom gehabt, sodass wohl aus diesem Text hervorgeht, dass es in Konkurrenz zu der Priesterschaft Aarons, des Bruders des Moses, in Dan ein Heiligtum gab, wo die Nachkommen des Mose, von denen wir nicht sonst in der Bibel nie weiter was hören, als Priester tätig waren, was natürlich auch nicht ganz unproblematisch ist. Also wir haben eine Geschichte, die eine Menge Elemente enthält, die Vorschriften der Tora widersprechen. Und es ist wahrscheinlich eher eine heutige Empfindlichkeit. Bei den Auslegern habe ich da zu meinem Bedauern nicht allzu viel gefunden, eben auch eine friedliche Stadt zu überfallen und gerade weil sie friedlich ist, der Meinung zu sein, man kann sie leicht erobern. Ja, ich habe da vor allem Texte von Eli Assis, den wir ja auch schon zu einigen Texten über Gidon und Avimelech hatten, inzwischen eben auch einen ganzen Kommentar zum Richterbuch auf der Basis literarischer Untersuchung geschrieben hat. Da habe ich einiges rausgenommen zu unserer Geschichte hier. Also er schreibt zunächst mal etwas über die Verbindung eben zwischen Richter 17 und 18 und dem Vorangehenden, also der Geschichte von Schimschon. Die Erzählung vom Bild Michas und dem Hinaufzug Dans nach Norden ist durch einige Motive und sachlichen Zusammenhang mit der Erzählung von Schimschon verbunden. Beide Erzählungen handeln vom Stamm Dan. Micha stiehlt seiner Mutter 1100 Silberlinge, dieselbe Summe, die die Fürsten der Philister Delila versprechen, damit sie mit ihnen kollaboriert und ihnen Schimschon ausliefert. Die Erzählung von Schimschon und die Erzählung von Micha beginnen ähnlich. Und es war ein Mann. Die Verortung der Geschehnisse um Schimschon und der Erzählung von den Daniten ist ähnlich. Schimschon wirkte im Gebiet zwischen Zorah und Eshtaol, und in diesem Gebiet wird er auch begraben. Die Kundschafter aus dem Stamm Dan zogen von diesen Orten aus los. Schimschon wirkt in einem Gebiet, das Lager Dans genannt wird, und der Ort, an dem sich der Stamm Dan zum Krieg ordnet, wird von diesem Lager Dans genannt. Also auch wenn ich gerade sagte, dass diese Kapitel als spätere Zufügung gesehen werden, Zumindest ist eine Verbindung geschaffen worden, die doch einen organischen Verlauf sozusagen weiter zeigt. Und dann legte Assis einen Schwerpunkt eben auf die Geschichte von Micha mit seinem Gottesbild und dem Leviten. Und man kann das so vielleicht überschreiben, eine Geschichte voller Perversionen, also von Dingen, die eigentlich nicht so hätten passieren dürfen. Die Erzählung beginnt mit der Vorstellung des Namens der zentralen Gestalt, Michaihu. Der Name ist bekannter in seiner Kurzform Micha. Seine Bedeutung ist, wer ist wie der Ewige. Die vollständige theophorische Form, wo eben das Michaihu am Ende kommt, stellt den Namen des Ewigen heraus und schafft einen starken Gegensatz zum Fortlauf der Erzählung. Ein Mensch, der den Namen des Ewigen und eine Erklärung über die Herrlichkeit des Ewigen trägt, ist es, der ein Bild baut im Gegensatz zum Willen des Ewigen. Die Erzählung beginnt mit einem Dialog zwischen Micha und seiner Mutter, an dessen Anfang er erzählt, was geschehen ist, bevor er kam, um mit ihr zu sprechen. Aus dem Dialog geht hervor, dass Michas Mutter 1100 Silberlinge gestohlen wurden und sie den unbekannten Dieb verflucht hat. Micha gesteht, dass er das Geld gestohlen hat. Die Reaktion der Mutter ist ein Segen für ihren Sohn. Wahrscheinlich, weil sie den Dieb verflucht hat und jetzt, wo ihr klar geworden ist, dass ihr Sohn der Dieb ist, den Fluch bedauert und ihn im Gegenzug dazu segnet. Vielleicht, um den Fluch aufzuheben. Es ist auch möglich, dass sie ihn dafür segnet, dass er seine Tat gestanden hat und gekommen ist, ihr das Geld zurückzugeben. Trotz der Motivation der Mutter, dass ihr Sohn nicht wegen des Diebstahls des Geldes zu Schaden komme, ist es schwer, nicht den Gegensatz zwischen dem Verbrechen Michas und dem Segen, den er infolgedessen erhält, zu sehen. Nach der ersten Perversion des Diebstahls eines Sohnes an seiner Mutter ist die zweite Perversion der Segen, den er erhält, nachdem er seine Sünde gestanden hat. Andererseits rührt das Geständnis Michas nicht von dem Wunsch, seine Sünde zu bekennen her, sondern von dem Fluch, mit dem ihn seine Mutter belegt hat. Der Fortgang der Handlung fügt viele weitere Perversionen hinzu. Nach der Rückgabe des Geldes wendet sich die Mutter wieder an ihren Sohn und sagt: Ich habe das Geld dem Ewigen geweiht, ja geweiht, von meiner Hand für meinen Sohn, ein geschnitztes und ein gegossenes Bild zu machen, und jetzt gebe ich es dir zurück. Hier nehmen die Perversionen zu. Die größte Perversion ist, dass die Frau das Geld dem Ewigen weiht, aber mit dem Geld dem Ewigen ein geschnitztes und ein gegossenes Bild machen will. Die Motivation ist, Gott zu ehren. Aber der Weg dazu ist das Begehen einer Sünde. Ein Gegensatz zu dem Verbot, ein geschnitztes und ein gegossenes Bild zu machen. Der Gegensatz hier zwischen der Absicht, dem Ewigen etwas zu weihen, und der Art und Weise, die dem Willen des Ewigen entgegengesetzt ist, ist anscheinend ein zentrales Motiv dieser Geschichten. Es entsteht das Gefühl von Unkenntnis und Verwirrung. Die Mutter will etwas Gutes, aber was herauskommt, ist schlecht. Der folgende Vers wiederholt die Information über die Rückgabe des Geldes. Und er gab seiner Mutter das Geld zurück. Den Forschern war der Sinn dieser Rückgabe nicht klar und sie sahen sie als überflüssig an. Eine einfache Erklärung für diese Wiederholung ist die Hervorhebung der Tatsache in der Fortsetzung des Verses. Und seine Mutter nahm 200 Silberlinge, dass die Mutter nur 200 von den 1100 Silberlingen, die Micha ihr zurückgegeben hatte, zurückgab und dem Ewigen nur einen kleinen Teil des Geldes weihte. Und hier zeigt sich eine weitere Perversion. Die Mutter hatte das gesamte Geld, das ihr gestohlen wurde, geweiht. Aber siehe da, sie benutzt nur 200 Silberlinge. Was mit den übrigen 900 Silberlingen geschah, wird nicht gesagt. Aber die Diskrepanz zeigt die Problematik in der Ausführung der Weihe des Geldes durch die Mutter. Die detaillierte und malerische Schilderung der Schaffung des geschnitzten und des gegossenen Bildes durch den Schmied in Vers 4 erinnert an Jesajas wiederkehrende Vorwürfe, dass die Götter nichts als Menschenwerk sind und nicht Gott. Zum Beispiel Jesaja 2,8. Und das Land füllte sich mit Götzen, vor dem Werk ihrer Hände warfen sie sich nieder, vor dem, was ihre Finger gemacht hatten. In Vers 4 wird gesagt, dass das geschnitzte und das gegossene Bild im Haus Michas aufgestellt wurden. Der folgende Vers enthüllt jedoch, dass es kein gewöhnliches Haus war, sondern Micha hat ein Gotteshaus. Und der Mann Micha hatte ein Gotteshaus. Der Vers will das Problem verstärken und sagen, dass das Problem nicht das einmalige Schaffen eines geschnitzten und eines gegossenen Bildes ist, sondern Micha bereits ein etabliertes Gotteshaus hatte. Jetzt, nachdem Micha ein geschnitztes und ein gegossenes Bild, ein Ephod und Teraphim hat und all dies in einem Gotteshaus, das sich in seinem Besitz befindet, heißt es, dass Micha einen seiner Söhne ernannte, Priester am Ort zu sein. Dieser Akt widerspricht dem, was wir aus den Quellen der Tora erkennen, dass ein gewöhnlicher Mensch nicht Priester oder Levit sein kann, sondern dass diese Leute zu einer geschlossenen Gruppe gehören, in die sie hineingeboren werden und der man nicht beitreten kann. Diese Erzählung veranschaulicht auf vollkommene Weise den Schlüsselvers, der sofort danach kommt. Jeder tat, das in seinen Augen rechte. Die Erzählung veranschaulicht in all ihren Einzelheiten diese Realität der Anarchie. Ein einzelner Mensch baut sich ein Gotteshaus, im Gegensatz zu dem Gesetz im Buch Deuteronomium, das dieses verbietet. Sie schaffen ein geschnitztes und ein gegossenes Bild für Gott, obwohl es ein ausdrückliches Gebot gibt, das dieses verbietet. Und zum Beispiel auch die Texte der 10 Gebote in Exodus 20 und Deuteronomium 5. Der Sohn bestiehlt seine Mutter und die Mutter segnet ihren Sohn. Sie weiht das Geld, aber übergibt nur einen Teil davon zur Weihe. In der Tat, jeder tat, das in seinen Augen rechte. Dieser Rahmenvers ist nichts Äußerliches oder eine Zufügung, sondern er fasst die Erzählung aufs Beste zusammen. In diesem Rahmenvers stellt der Erzähler fest, dass diese Realität, in der jeder das in seinen Augen Rechte tut, eine Folge fehlender Führung ist. Und spezifisch stellt er fest, dass das Fehlen eines Königs die Ursache für diese Realität ist. Diese Erzählung an dieser Stelle greift den Erzählungen über die Ernennung eines Königs im Buch Samuel vor. Die Wiederholungen in den Versen, der plötzliche Beginn und brüchige Formulierungen charakterisieren diesen Abschnitt. Ein unschlüssiger und unklarer Stil verstärkt das Gefühl der Verwirrung in den Versen, das Fehlen von Ordnung, Führung und richtiger Zielsetzung. Und dann geht es weiter zu dem Leviten, der ins Haus Michas kommt. Diese Beschreibung des Leviten, der einfach so dahergeht und ohne klare Absicht zum Haus Michas kommt, ist Teil des Schaffens einer Atmosphäre der Unbestimmtheit und Zufälligkeit, die die Erzählung charakterisieren. Micha bietet dem Leviten Arbeit und Haus an, aber der Leser weiß, dass dieses Angebot an einen Mann ergeht, dem jede Ausbildung oder Absicht dazu fehlt, der vorhatte, herumzuwandern, bis er einen Ort fände. Michas Vorschlag, sei mir Vater und Priester, steht im Gegensatz zur Charakterisierung seiner Person als Levit, der zu Beginn der Erzählung als Jugendlicher und in ihrer Fortsetzung als umherirrender Jugendlicher vorgestellt wird. Die Ironie in der Ernennung des Leviten zum Priester ergibt sich durch den Hinweis auf Mose. Am Ende der Erzählung wird sich herausstellen, dass der Levit kein anderer ist als der Sohn Gerschoms, des Sohnes Moses. Die Schrift will die überraschende Ironie darstellen, dass ein Nachkomme Moses in der Erzählung negativ präsentiert wird. Der Hinweis auf Mose am Ende der Erzählung erscheint schon hier an ihrem Beginn in der Formulierung der Zustimmung des Leviten, die Aufgabe zu übernehmen in einer Sprache, die der bereits Moses sich im Haus Jitros in Midian niederzulassen entspricht. Und Mose erklärte sich bereit, mit dem Mann zu wohnen, in Exodus 2. Und der Levit erklärte sich bereit, mit dem Mann zu wohnen. Die Absicht, eine Assoziation zu Mose zu erzeugen, steht auch hinter dem merkwürdigen Ausdruck in Vers 10, und der Levit ging. Der Levit ging nicht, sondern blieb bei Micha. Es scheint, dass der Gebrauch dieses Ausdrucks eine Analogie zur Geburt Moses schaffen soll. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging und nahm die Tochter Levis. Mit diesem Vers beginnt die Geschichte Moses, der das Volk erlöst hat. Mit den Worten "und der Levit ging" beginnt die Geschichte eines Nachkommens Moses, der Zerstörung brachte. Ja, machen wir hier mal einen Einschnitt. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu? Herr Müller.
Ja, aber der Levit, also dieser Wandersmann, der wird doch aber von Micha bezahlt.
Ja. Welche Verwunderung steht dahinter?
Ja, dahinter steht einmal, dass er zwar ein Haus hatte, ist sogar Gotteshaus genannt, aber trotzdem war dieser Levit doch ein Familienpriester, weil der Micha ihn allein hatte.
Ja.
Er hat ihn nicht für die Gemeinde, für die Edda oder sonst für eine Community.
Ja, man scheint ja, also Micha und seine Mutter auch wirklich völlig isoliert zu leben. Also man kommt gar nicht auf die Idee, dass sie vielleicht innerhalb einer Stadt mit Nachbarn leben, sondern das scheint wirklich ein rein privates Gotteshaus zu sein. Das ist also, ja, vielleicht nochmal, das wird ja auch nachher von den Daniten gesagt, als sie den Leviten vorschlagen, dass er mit ihnen geht. Es ist doch besser, dass du Priester für einen ganzen Stamm und nicht nur für ein Haus sein wirst. Also diese Argumentation taucht auf. Es könnte natürlich sein, dass es wird ja vorher gesagt, dass Micha einen seiner Söhne als Priester eingesetzt hat. Und man könnte sich fragen, ja, warum entscheidet er sich jetzt, diesen Leviten, den er ja gar nicht kennt, zu nehmen? Dass da vielleicht doch so eine Absicht oder ein Gefühl hintersteht. Also der ist zwar kein Kohen, aber kein Priester, aber ich meine ein Levit, das ist der Stamm, aus dem die Priester hervorgehen. Ja. Vielleicht ist das doch ein bisschen besser als mein eigener Sohn. Also vielleicht sozusagen ein Versuch, die Sache zumindest halb ein bisschen besser zu machen.
Ich habe noch eine Frage zu dem Menasse und Gershon. Sie sagten eben, dass Nun wurde hochgesetzt.
Ja.
Das heißt also, wir haben diese Buchstaben, die hochgesetzt werden, sind ja nur, ich glaube, 5 oder 6 in der ganzen Tora.
Ja.
Was bedeutet dieses Hochsetzen?
Das ist natürlich eine große Frage und auch eine, wie das passiert ist. Und in der Tora gibt es wirklich für die wenigen Fälle, wo das passiert, zu jedem Einzelnen eine Erklärung, die man versucht, in den Kontext reinzubringen. Hier in diesem Fall scheint es wirklich ziemlich eindeutig, dass man sozusagen Mose nicht beschämen wollte, damit, dass er einen Enkel hatte, der an einem nicht legitimen Kultort den Kult ausübt. Und auf die Weise für sozusagen einen Konsonanten mehr reingetan hat, der den Namen Mose vertuscht, aber sich doch nicht getraut hat, es eindeutig zu machen und im Prinzip die wahre Identität des Namens damit offen gelassen hat, die sich ja eben auch naheliegt, weil wir wissen, dass Mose einen Sohn namens Gershom hat und der Name Gershom kommt so wahnsinnig viel auch nicht vor sonst.
Naja, ist ja richtig sensibel.
Ja, das sagen einige der traditionellen Ausleger direkt so. Das ist natürlich peinlich für Mose, so eine Geschichte.
Also einmal und ja, kann man das bei den anderen Hochsetzungen auch so in dieser Art etwa begründen?
Da muss man bei jedem Einzelnen nachgucken, was da als Gründe angeführt ist. Das sind natürlich auch alles später hinzugefügte Gründe. Das ist nicht notwendig, nicht zu beschämen. Das hängt wirklich, da müsste man jeden Einzelnen sich nochmal extra angucken. Ich habe im Moment die Begründung nicht im Kopf, aber sozusagen, es gibt keine allgemeine Methode, wie man an diese Dinge rangeht, sondern es muss jeweils aus dem Kontext ausgelegt werden.
Naja, ich stelle die Frage also bestimmt jedes Mal, wenn wir irgendwie darauf kommen und eine befriedigende Antwort ist noch nie gekommen. Von keinem.
Es
Von
gibt auch
keinem.
Dinge, auf die es keine befriedigenden Antworten gibt, die vielleicht einfach auch, ja, vielleicht einfach nur durch technische Schreibfehler zustande gekommen sind. Und
Ah,
weil es eben
super.
ein geoffenbarter Text ist, will man sich nicht damit zufrieden geben, dass es ein
Das ist
Schreibfehler
aber
ist.
wirklich die allerletzte unbefriedigende Antwort.
Nein, natürlich ist es befriedigend. Und es ist ja, weil es wird ja wirklich großen Wert drauf gelegt, es so immer weiter zu schreiben. Aber einerseits bewahrt man es, aber es gibt wirklich keine befriedigende Antwort drauf. Da werden wir uns, glaube ich, mit abfinden müssen. Wir können allenfalls selber nachdenken, was ich anbieten würde.
Wir
Ich
kommen
glaube, hier
sicher
der
wieder
Fall
drauf
von
zu.
Mose und Menashe ist der eindeutigste, wo ziemlich klar ist, warum das geschehen ist.
Wir kommen sicher wieder drauf zurück.
Ich habe jetzt im Moment keinen weiteren Fall im Kopf, aber ich werde darauf achten, wenn wir wieder so einen Fall haben, dass ich
Ja,
nachschaue, wie
gucken Sie
das
mal
begründet ist.
in Exodus 2,4 und in Vayikra
Eben, es
1,1.
gibt, in der Tora gibt es ganz wenige. Ich habe jetzt weiter gerade nicht im Kopf, ob uns das in den nächsten Büchern nochmal begegnen wird. Aber werden wir dann sehen.
Okay.
Frau Wichtbauer.
Verstehe ich die Aussageabsicht dieser ganzen Geschichte, in der ja von Verwirrung der Geister die Rede ist? Also, dass sich da jemand einen Privatpriester anheuert, sag ich mal, das gehört sich nicht. Die Mutter, die Segen spendet für ihren Sohn, der ein Dieb ist, gehört sich nicht. Die einen Teil des Geldes abzweigt und das andere, weiß ich nicht, für sich verwendet. Also es ist wirklich eine Geschichte Verwirrung. Und dann, so kann es nicht weitergehen, aber es ist im Buch der Richter und dennoch kommt kein Richter vor, wie Sie eben gesagt haben, aber es muss ein König her. Der bringt also wieder die Dinge irgendwie in Ordnung und dann wird auch Jerusalem wieder die Rolle spielen, die ihm gebührt, oder? Oder?
Jerusalem steht noch nicht auf dem Plan, aber die
Noch nicht auf
Sache
dem
mit dem
Plan.
König, ja, das
Mit dem
ist
König, ja.
offensichtlich. Also wir werden dann beim nächsten Mal auch, aber das gilt auch für die Geschichten, die wir beim nächsten Mal lesen werden, da heißt es auch, und es gab damals noch keinen König in Israel und sozusagen darum die ganzen Probleme. Und das
Ja.
hatte Buber ja schon in dem Text, den wir hatten, ein bisschen angedeutet, dass er gesagt hat, das Richterbuch teilt sich in ein antimonarchisches Buch, das ist eben das, was wir bis gerade gelesen haben, und in ein Buch, das die Monarchie dringendst nahelegt als Lösung der Probleme. Und da werden wir auch nächstes Mal noch einen Text zu sehen. Also das ist zumindest eine sehr naheliegende Analyse. Ich habe so ein bisschen, das zeige ich auch beim nächsten Mal nochmal, das Gefühl, dass die traditionellen Ausleger es gar nicht mal so spezifisch auf einen davidischen König ausgelegt haben. Denn sie sagen normalerweise eben entweder ein König oder ein Richter oder Josua, der ja eigentlich auch wie ein König war. Also sie sehen jetzt nicht unbedingt diese Tendenz auf David hin, aber schon eben, dass es ohne irgendeine Führungsperson wohl nicht geht, dass das ja gesagt werden soll, was man ja durchaus im ersten Teil oder in dem größeren Teil des Richterbuches sagen kann, dass das gar nicht so eindeutig gesagt wird. Also man braucht vielleicht mal ab und zu jemanden, der Ordnung schafft, die nötigen Kämpfe kämpft, aber im Großen und Ganzen hatten wir ja auch gesehen bei Gidon. Bei dem abschreckenden Beispiel von Abimelech, dass eben gerade ein Königtum ja nicht erwünscht ist. Und da sehen wir eben die unterschiedlichen Tendenzen, die da sind. Und wenn Sie gerade Jerusalem erwähnt haben, Jerusalem spielt ja bisher noch überhaupt keine Rolle, sondern wird ja erst durch David hervorgehoben. Beim nächsten Mal wird es uns als die Stadt Jebus mit einem seiner alten Namen begegnen, in die man gerade nicht einkehren will, weil sie noch eine kanaanäische Stadt ist. Aber das ist wirklich im Grunde genommen die Neuerung mit David, dass dann Jerusalem plötzlich wichtig wird. Frau Fricke.
Ja, also ich muss sagen, mit der Verwirrung, das ging mir auch so. Zu Anfang der Geschichte war ich erstmal ganz froh, dass die Mutter ihren Fluch umgewandelt hat, als sie gemerkt hat, das ist ihr Sohn. Ganz anders als in der Jiftach der Geschichte, der seine Tochter opfert, weil er ein Gelöbnis gemacht hat, wenn ich die Ammoniter bekämpfe, dann opfere ich das Erste, was aus meinem Haus herauskommt. Fast so wie im Märchen. Und das fand ich erstmal gut, muss ich sagen. Es ändert sich dann nachher, weil die Ebenen andere werden, die wir uns angucken bei der Geschichte, eben mit den Götzenbildern, und dass sie vielleicht auch gar nicht das ganze Geld dann weit, sondern es auch ein bisschen berechnet, was mache ich denn damit? Also das fand ich ganz eigentlich eine spannende Geschichte, muss ich sagen. Und dass er diesen das Haus hat, aber auch eben, dass da eigentlich der Schwerpunkt hingeht, man braucht einen König, der eine klare Vorgabe vielleicht macht, der von Gott eingesetzt ist, und nicht jeder macht, was er will in diesem Land. Ja, und das andere wäre, dass ich mich gefragt habe, hat es einen Grund, dass der Stamm Dan so schlecht wegkommt? Also eigentlich kommt er relativ schlecht weg, finde ich.
Das werden wir gleich noch in dem Text zum nächsten Kapitel sehen, dass das in beide Richtungen geht, also dass man was Positives und was Negatives an ihm sehen kann. Man könnte eigentlich nicht sagen, dass er, abgesehen eben von den Geschichten, die wir hier haben, kommt der Stamm Dan eigentlich so gut wie gar nicht vor in den biblischen Geschichten. Auch er ist ja halt nachher einer der Stämme des Nordreichs, aber die allgemein schlecht wegkommen, aber er ist sozusagen nicht ein besonderer Bösewicht.
Okay. Und,
was ihn auszeichnet, dass er offensichtlich in seinem ursprünglichen Niederlassungsgebiet nicht genug Platz hat und sich daher einen anderen Platz sucht. Im Übrigen wird bis heute deswegen die Großregion Tel Aviv wird heute der Dan-Block genannt, weil das eben die ursprüngliche Heimat des Stammes Dan ist, bevor er seine Wanderung nach Norden antritt.
Okay. Ja, okay. Ich dachte nur, weil er vielleicht kein eben der Sohn einer Magd von Rahel ist. Das hatte ich nämlich geguckt, ob es da ein.
Könnte man theoretisch überlegen. Und es ist auch der Jakobssegen ist ein bisschen zwiespältig, weil Dan dort auch als eine Schlange am Wege bezeichnet wird, und das kann natürlich auch negativ sehen, aber auch andere Stämme kommen nicht gut weg. Und von daher würde ich sagen, kommen da zwar nicht gut weg, aber auch nicht im Wesentlichen schlechter als andere Stämme.
Okay, danke.
Ja, dann sehen wir uns jetzt, wo der größte Teil des zweiten Kapitels ist, die Eroberung der Stadt von Laish an. Und da kommt eigentlich genau die Frage, wie ist dieses Verhalten des Stammes Dans zu beurteilen? Und darum habe ich hier so als Überschrift dafür gewählt, dass diese Eroberung von Laish eine zwiespältige Angelegenheit ist. Und das kann man natürlich auch auf unterschiedliche Weise interpretieren. Zunächst mal hier weiter ein Text von Assis. Die Erzählung vom Hinaufziehen Dans nach Norden beginnt mit dem Satz: Und in jenen Tagen suchte sich der Stamm Dan einen Erbbesitz, um sich niederzulassen. Denn es war ihm bis zu jenem Tag noch kein Erbbesitz inmitten der Stämme Israels zugefallen. Dieser eröffnende Satz bringt uns zurück zu dem, was Richter 1,34 über den Stamm Dan gesagt wurde, der vor dem Amoriter ins Gebirge gedrängt wurde und dem es nicht gelang, sich in seinem Gebiet niederzulassen. Und die Amoriter drückten die Kinder Dans ins Gebirge, denn sie ließen sie nicht ins Tal hinabsteigen. Die Erzählung vom Hinaufziehen Dans nach Norden ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Folge von Dans Unvermögen, sich in seinem südlichen Erbbesitz niederzulassen. Kapitel 18 ist also die Lösung des Problems, das zu Beginn des Buches entstand. Da die Information über Dan in Kapitel 1 Teil eines allgemeineren Berichts über die Nachlässigkeit der Stämme, ihre Erbbesitze zu erobern ist, ist die Eroberung von Laish durch Dan die Korrektur dieser Nachlässigkeit. Der Eroberungszug Dans wird tatsächlich durch gelungene Aktivitäten des Auskundschaftens, des Kämpfens und der Niederlassung charakterisiert. Darüber hinaus kommen die ermutigenden Worte der Kundschafter an dem Stamm Dan beim Abschluss ihrer Aufgabe aus einem großen Glauben an Gott. Die Formulierung der Worte erinnert an Kalebs Worte an das Volk, als die Kundschafter im Buch Numeri ausziehen, um das Land zu erkundschaften. Die Worte der Kundschafter aus Dan: Lasst uns aufstehen und zu ihnen hinaufsteigen, denn wir haben das Land gesehen. Und siehe, es ist sehr gut, und ihr zaudert. Seid nicht faul, loszugehen und hinzukommen und das Land in Erbbesitz zu nehmen. Also diese Formulierung aus unserem Text sind der Formulierung der sicheren Worte Kalebs und Josuas bei der Eroberung des Landes sehr ähnlich. Und er sagte: Lasst uns hinaufsteigen, ja hinaufsteigen und es in Erbbesitz nehmen, denn wir können, ja können es einnehmen. Das Land, durch das wir hindurchgezogen sind, um es auszukundschaften, sehr, sehr gut ist dieses Land. Wenn der Ewige an uns gefallen hat, so wird er uns in dieses Land führen und es uns geben. In gewisser Weise gehen die Worte der Kundschafter Dans vielleicht sogar die Worte Kalebs und Josuas hinaus. Denn sie sagen mit Sicherheit, dass der Ewige mit ihnen ist. Während Kaleb und Josua sagen, dass, wenn der Ewige mit ihnen ist, sie in das Land kommen werden. Die Worte der Kundschafter Dans sind auch analog zu Josuas Worten der Ermunterung und Kritik angesichts der Nichteroberung des Landes. So stellen sich die Daniten als Ausführer der Worte Josuas dar und rufen dazu auf, bei der Eroberung des Landes nicht säumig zu sein. In Josua 18,1. Wie lange noch seid ihr säumig zu kommen und das Land in Erbbesitz zu nehmen? Das Unterlassen der Inbesitznahme ihres Erbbesitzes durch die Stämme in Kapitel 1 führte sie dazu, dass sie den Götzendienst im Land nicht vernichteten. Dans Erfolg mit der Eroberung von Laish ist letztlich ironisch, denn obwohl es ihnen gelungen ist, den Fehlschlag des Nicht-in-Besitz-Nehmens zu korrigieren, führt dies nicht auch zu einer Korrektur im Bereich des Götzendienstes und der Stärkung des Dienstes am Ewigen, sondern stattdessen genau zum Gegenteil. Anstatt zu korrigieren, verdirbt diese Eroberungserzählung noch mehr, als die Daniten in ihrer Stadt den Dienst an dem Bild, das Micha errichtet hatte, begründen und sich als Priester einen ungeeigneten Mann nehmen. Das Ende des Buches verstärkt den Fehlschlag, der an seinem Beginn beschrieben wird. Und dann geht es weiter im Gespräch der Daniten mit dem Leviten im Haus Michas. Und sie sagten zu ihm: Frage doch Gott, damit wir wissen, ob der Weg, auf dem wir gehen, gelingen wird. Hier zeigen sich die Kundschafter in ihrer Schande. Aller Wahrscheinlichkeit nach halten sie den Leviten nicht für eine wichtige Person. Und ihre Meinung wurde bestärkt, als er ihnen mit peinlicher Offenheit sagte, dass er ein gemieteter Priester sei, dass er seinen Dienst für das Gehalt, das er bekommt, tue. Ihre Reaktion hätte wenigstens die Fortdauer ihres von Anfang an bestehenden Gefühls der Geringschätzung sein müssen. Aber siehe, gerade nach der Antwort des Leviten bitten sie ihn plötzlich, ohne jede Erklärung für die Ursache ihrer geänderten Einstellung, ihnen über den Erfolg ihrer Mission zu prophezeien. Es gibt keine Erklärung für diese Änderung in der Einstellung der Kundschafter. Und es gibt keine Erklärung dafür, warum sie diesen umherirrenden Leviten etwas so Wichtiges fragen sollen. Aber was den Charakter der Handlung und die Charakterisierung ihrer Gestalten angeht, fügt sich diese Darstellung der Gestalt der Kundschafter gerade gut in die Erzählung vom Bild Michas in Kapitel 17 ein. Auch dort sahen wir, dass alle Gestalten unschlüssig und ohne logischen Ablauf handeln. Es gibt keine einzige Gestalt, die aus Logik und in rechter Weise handelt. Nicht Micha, nicht seine Mutter, nicht der Levit. Die Gestalt der Kundschafter gesellt sich diesen Gestalten zu. Auch sie haben einerseits am Anfang keine Wertschätzung für den Leviten übrig und andererseits verlassen sie sich auf seine prophetischen Worte und ziehen sogar aufgrund seiner Worte in den Kampf, obwohl sie keine Grundlage dafür haben. Und der Priester sagte zu ihnen: Geht in Frieden. Der Ewige ist auf dem Weg, auf dem ihr geht. Die Antwort des Leviten wirkt in diesem Zusammenhang lächerlich. Er prophezeit ihnen Erfolg auf dem Weg Und dass dieser Weg vor dem Ewigen sein wird, das heißt, dass Gott sie auf ihrem Weg schützen werde. Der Leser kann nicht wissen, auf welcher Grundlage der umherirrende Levit dies sagt. Und dennoch setzen die Kundschafter ihren Weg aufgrund dieser ermunternden Worte des Leviten fort, wie sich aus Vers 7 ergibt. Die Kundschafter befragen de facto den Ewigen hinsichtlich der Kundschaftertätigkeit vor dem Auszug zum Kampf. Das Befragen des Ewigen vor einem Kampf findet sich an einigen Stellen in der Bibel, zum ersten Mal in Richter 1, als das Volk den Ewigen befragt, wer als Erster hinaufziehen soll, um die Kanaaniter zu bekämpfen. Manchmal gibt der Ewige von sich aus ermunternde Worte, dass er mit dem Volk sein wird, auch wenn das Volk nicht fragt, so vor fast jedem Krieg im Buch Josua. Wie wir oben sagten, steht die Organisierung des Stammes Dan zum Krieg, um das Land in Erbbesitz zu nehmen, in positivem Licht gegenüber der Nachlässigkeit zu kämpfen, sowohl im Buch Josua als auch in Richter 1. Diese positive Darstellung wird jedoch in ein negatives Licht gesetzt, angesichts der Tatsache, dass die Kundschafter mit einem Segen für den Weg gehen, den ein ungeeigneter Mann gegeben hat. So wird die Erwartung einer positiven Darstellung der Geschichte von der Eroberung Laichs enttäuscht und bereits vor der Erzählung von der Eroberung selbst werden negative Gegebenheiten dargestellt. Und es gibt hier eine wichtige Ironie. Das Volk sündigt zu Beginn des Buches, als es in der Eroberung des Landes nachlässig ist. Und jetzt, als es so aussah, als ob der Stamm Dan diese Perversion korrigieren, auf dem Weg des Ewigen gehen und das Land in Erbbesitz nehmen würde, tut er dies auf problematische Weise, als er auf die Stimme eines Menschen hört, der ihnen den Weg des Ewigen verkündet, obwohl er dazu nicht autorisiert ist. Mir ist beim Lesen aufgefallen, ich hatte den letzten Abschnitt von Seite 4 vergessen, den nehmen wir dann am Schluss noch dazu, das geht auch am Ende. Ja, erstmal noch Nachfragen. Anmerkungen zu dieser Interpretation von der eigentlich Vorgeschichte zur Eroberung von Laich. Sieht im Moment erstmal nicht so aus. Herr Hemmeler.
Das heißt also, dass die, ich nenne es mal, die Landgabe in Kapitel 1, die ja von Hashem direkt kommt, dass die ziemlich nachlässig von den Stämmen behandelt wird, weil dafür werden sie ja hier kritisiert. Das heißt also, das Vertrauen in Gott bei der Landgabe ist ziemlich dünn.
Das hatten wir ja gesehen, als wir uns mit Kapitel 1 befasst haben, dass das auch anders ist, als es im Buch Josua dargestellt wird, wo das ja eigentlich ziemlich problemlos funktioniert. Abgesehen auch davon, einigen Versen, wie eben auch Josua 18,1, was hier erwähnt wurde, aber im Großen und Ganzen das Land ja in Besitz genommen wird. Aber wir hatten dann ja im ersten Kapitel des Richterbuches gesehen, dass da eigentlich nur der Stamm Juda relativ gut wegkommt, der eben gewählt wird als der Stamm, der alle anführen soll und von dem es auch heißt, dass er einiges erobert. Und bei allen anderen Stämmen wird auch immer gesagt, welche Städte innerhalb ihres Erbbesitzes sie nicht erobert haben. Und dann wird ihnen die Kritik geübt und sie haben weiter die Kanaaniter dort leben lassen und teilweise sich sogar mit ihnen verbündet. Wenn es ein bisschen besser gegangen ist, haben sie zumindest Fronarbeit von ihnen verlangt. Aber das ist wirklich der große Umbruch zwischen dem in dem Sinne positiv gestimmten Buch Josua, dass die Landnahme funktioniert, und in Richter 1 zu sehen, dass sie gar nicht so begeistert sind, das zu machen. Und das dann ja auch im Richterbuch wirklich als die Quelle eben, weil ja ein Grund, warum die Kanaaniter vertrieben werden sollen, war ja auch immer schon, das hatten wir ja auch im Deuteronomium schon gesehen, dass sie ansonsten die Israeliten zum Götzendienst verführen werden. Und das ist ja das, was im Richterbuch dauernd wieder gesagt wird, dass das die Folge davon ist. Und damit, das ist, was er eben hier auch betont als Ironie, dass in dem Sinne der Stamm da nicht besser ist. Er geht zwar erobern, aber er stellt in der neu eroberten Stadt stellt er ausgerechnet ein Gottesbild dar, das zwar dem Gott Israels geweiht ist, aber es ist natürlich verboten, ein Bild vom Gott Israels zu machen. Und in dem Sinne ist nicht das Problem von Kapitel 1 nicht wirklich gelöst. Man sieht natürlich auch hier wieder das Literarische zu zeigen, wie letztlich ja ein Rahmen besteht, wie eben Themen, die im ersten Kapitel des Richterbuches aufgegriffen werden, am Schluss nochmal wiederkommen. Also selbst wenn man Assis versucht, wirklich das ganze Richterbuch, das ist eben die literarische Analyse auch von Leuten, die sich eher mit Quellenkritik schwer tun, aus religiösen Gründen, zu versuchen, ja die Einheitlichkeit des Textes nachzuweisen, aber es kommt letztlich auch selber heraus, entweder man sieht das Buch von Anfang an als Einheit an und sieht dann die Beziehung zwischen Anfang und Ende als Rahmen. Oder man wird eben sagen, der Redaktor war geschickt und hat es geschafft, diese Beziehungen zu schaffen. Das ist auf jeden Fall nicht einfach ein planloses Aneinanderflicken war, sondern schon bewusst solche Kontakte geschaffen worden sind. Und natürlich auch wirklich interessant der Hinweis auf die Kundschafter, die noch aus der Wüste losgezogen sind, das Land auszukundschaften, zu sehen, dass da die Formulierungen sehr ähnlich sind. Das zeigt natürlich schon, was für ein großes Programm eigentlich hinter dieser Landnahme des Stammes Dans hintersteckt. Aber man könnte sagen, so das Problem, wie es Assis sieht, er hat überhaupt kein Problem mit der Eroberung. Im Gegenteil, die Eroberung ist das Gottgewünschte. Und das, was nicht in Ordnung ist, ist eben, dass sie das Bild Michas aufstellen. Und also zumindest mir, und ich lese die Geschichte relativ häufig, nämlich mit jeder Gruppe, mit der ich den Tell von Dan besichtige, mir stößt das immer sehr hart auf, den Bericht über die friedliche Stadt Laish, die niemandem was Böses tut, zu hören. Und das wird ja auch zweimal wirklich wiederholend im biblischen Text betont, und gerade deswegen wird sie mit Leichtigkeit erobert. Und die traditionellen Ausleger haben offensichtlich überhaupt kein Problem damit, die haben diese Frage gar nicht gestellt. Ich habe zumindest bei einem anderen modernen Ausleger, bei Israel Rosenson, der eigentlich auch eher aus der Geschichte der Siedlerbewegung kommt, aber trotzdem, der zumindest ein paar Ansätze zeigt, wie man die Dinge auch in dieser Hinsicht vielleicht auch das Tun Dans ein bisschen kritischer sehen kann. Und hier geht das eben aus von dem Text, von dem Vers 7. Und die fünf Männer kamen nach Laish und sahen, wie das Volk in ihr in Sicherheit wohnte, nach Art der Sidoniter, also die Stadt Sidon am Mittelmeer im heutigen Libanon, still und sicher. Es gab keinen, der Schaden anrichtete im Land, keinen, der auf den Thron folgte. Das ist eine sehr schwere Formulierung, die sich ja auch manche Übersetzungen anders übersetzen, aber es macht irgendwo schon Sinn, wahrscheinlich das so zu übersetzen. Und sie sind weit von den Sidonitern entfernt und haben mit niemandem etwas zu tun. Es ist nicht zwingend, dass die Schrift beim Leser Mitleid mit den Leuten von Laish hervorrufen will. Aber sicher will sie keine Wertschätzung für das große Heldentum der Leute Dans hervorrufen, denen der Krieg nur gegen ein Volk gelang, das in keiner Weise für den Kampf bereit war und keinen Verbündeten hatte, der bereit war, es zu retten. Aber das Heldentum der Leute Dans zeigte sich nicht nur am ruhigen und sicheren Laish. Die fünf Kundschafter leiteten ihre Gefährten auch an, zu kämpfen oder Macht zu demonstrieren, um den Priester aus dem Haus Michas mitzunehmen. Und die fünf Männer, die das Land bis Laish erkundet hatten, antworteten und sagten zu ihren Brüdern: Wisst ihr, dass es in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim, ein geschnitztes und ein gegossenes Bild gibt? Und jetzt wisset, was ihr tut. Bei ihrer Absicht, den Jugendlichen und seine Geräte mitzunehmen, begannen sie mit Worten des Friedens. Und sie wichen dorthin ab und kamen zu dem Haus des jungen Leviten, zum Haus Michas und entboten ihm Frieden. Aber dieser Frieden ist ein Deckmantel zur Kriegsabsicht. Es ist interessant, dass sich der Priester überzeugen lässt, dass sie im Recht sind und mit ihnen geht. Ihre Behauptung war: Ist es besser für dich, Priester im Haus eines Mannes zu sein, oder besser, Priester für einen Stamm und ein Geschlecht in Israel zu sein? Scheinbar gibt es hier eine nationale Forderung, die das Wohl der Allgemeinheit vertritt. Aber es ist klar, dass der Priester nur wegen der Macht überzeugt wurde. Und der Priester stand an der Öffnung des Tores, und da waren 600 mit Kriegsgeräten gegürtete Männer. Auch die Leute aus den umliegenden Häusern schrecken sie mit ihrer Macht ab. Und die Daniten sagten zu ihm: Lass deine Stimme nicht mit uns hören, damit Menschen mit bitterer Seele euch nicht verletzen werden und deine Seele und die Seele deines Hauses versammelt werde. Und die Daniten gingen ihres Weges, und Micha sah, dass sie stärker waren als er. Und er wandte sich um und kehrte in sein Haus zurück. Allgemein gilt, dass ihre Stärke im Krieg gegen schwache Gegner geprüft wurde. Sei es, dass es ihre Brüder im Gebirge Ephraim waren, sei es, dass es fremde Völker waren. Ihre Behauptungen überzeugen nicht. Und letztlich kann man einem Gefühl der Ironie und sogar des versteckten Spotts über diese merkwürdige Niederlassung, die solche begeisternden Erfolge erreicht, nicht entgehen. Ein zweiter Punkt hat mit ihrem Zug durch die Gebiete anderer Stämme zu tun. Die Schrift legt Wert darauf, das anzumerken. Und sie zogen hinauf und lagerten in Kirjat Jearim in Juda. Daher nannten sie jenen Ort Lager Dans bis zum heutigen Tag. Siehe, er ist hinter Kirjat Jearim. Ebenso: Und sie zogen von dort hinüber ins Gebirge Ephraim und kamen bis zum Haus Michas. Hier kommt Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal des Stammes, der unterwegs ist, um sich niederzulassen, zum Ausdruck. Und vielleicht noch mehr als das. Es ist eine Schwäche, denn der vorüberziehende Stamm stiehlt einen Priester und niemand verteidigt ihn. Dies ist also eine schwere Verletzung der öffentlichen Ordnung, in der es Anzeichen des Fehlens einer starken Zentralgewalt gibt, deren hervorstechender Ausdruck normalerweise das Königtum ist. Darüber hinaus findet sich hier eine interessante Ergänzung zu Kapitel 1. Dort sprachen wir von Stämmen, die sich im Erbbesitz anderer Stämme befinden. Juda zum Beispiel befindet sich im Erbbesitz Josefs. Aber in Kapitel 1 brachte dies trotz sanfter Töne von Kritik an den Umständen des Hinüberzugs Nutzen, während die Situation in unserem Kapitel anders ist. Hier befindet sich Dan im Erbbesitz Judas und im Erbbesitz Ephraims. Dan wurde in Kapitel 1 als dadurch verletzt, dass Josef ihm nicht half, dargestellt. Und hier wird eine Art Rache dargestellt. In der Erzählung von Shimshon verfolgt Juda vielleicht Shimshon im Erbbesitz Dans oder hilft bei der Verfolgung, während sich hier Dan bei seinem Zug im Erbbesitz Judas befindet. Und noch ein weiterer Vergleich zum Anfang des Buches. Die Parallele zwischen der Eroberung Bet-Els in Kapitel 1 und der Eroberung Dans in unserem Kapitel ist interessant. In beiden Fällen gibt es Kundschafter. In unserem Abschnitt: Und die Daniten schickten aus ihrem Geschlecht fünf Männer, das Land auszukundschaften und zu erforschen. Und in Kapitel 1: Und das Haus Josef kundschaftete in Bet-El aus. In beiden Fällen geht es um den Kampf gegen eine Stadt. Und man weiß, dass diese Städte im Fortgang der Erzählung einen besonderen Ehrenrang bekamen. Bei beiden wird der frühere Name der Stadt erwähnt. In unserem Kapitel Laish, in Kapitel 1, und der Name der Stadt war früher Luz. Aber, und in diesem Punkt liegt der große Unterschied, in Kapitel 1 wird gesagt, dass der Ewige mit ihnen war. Und auch das Haus Josef zog nach Bethel hinauf und der Ewige war mit ihnen. Während ihnen hier vom Priester mitgeteilt wird, dass der Ewige ihnen helfen wird, sie aber seine Kultgeräte stehlen. Alles sieht hier also wie ein Spiegelbild von Kapitel 1 aus, aber es ist ein Bild, das eine pervertierte Widerspiegelung ergibt. Darin spiegelt sich der Niedergang wider, der in unserem Buch wieder und wieder erscheint. Dennoch sind wir trotz der Hinweise auf Konflikt und Feindschaft noch nicht zu einem Bruderkrieg gekommen. Dorthin werden wir in der nächsten Erzählung gelangen. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Herr Schobes. Herr Schobes?
Das Mikro. Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, als die Kundschafter noch unterwegs waren und die 600 Männer noch nicht unterwegs waren. Ich muss sagen, mir fällt keine andere Stelle ein auf die Schnelle, wo dieses Gebiet, was sie sich aussuchen, dermaßen idyllisch und paradiesisch in Ruhe und Abgeschiedenheit und Friedfertigkeit und Offenheit und so geschildert wird wie das. Und also ich muss sagen, das lief mir etwas den Rücken runter, dass sie nun gerade dorthin gehen, wo sie möglicherweise sogar freundlich aufgenommen wurden.
Ja, geht mir immer genauso, wenn ich die Stelle lese. Und ich glaube auch, mir fällt auch keine andere Stelle ein, wo mal eine so friedliche und niemanden bedrohende Stadt dargestellt wird. Und es wird ja auch zweimal wiederholt. Es wird erst gesagt, als die Kundschafter kommen, und es wird nochmal betont bei der de facto Eroberung dran. Und auch wenn das offensichtlich ältere Ausleger nicht so gestört hat, ich sehe da eigentlich schon eine Kritik im biblischen Text, weil es ist wirklich, wie Sie eben sagten, es gibt keinen anderen Text, wo ein solches friedliches Leben mal beschrieben wird und dass gerade diese Leute erobert werden. Und was ja die Ausleger sagen, und das macht eigentlich auch die ganze Eroberung noch schwierig, dass eigentlich die Stadt Laish außerhalb der Grenzen des verheißenen Landes liegt, dass das schon ein Stück zu weit nördlich ist und man dann ja auch sagen könnte, also es ist ihnen vielleicht erlaubt, aber sicherlich geboten, das zu erobern. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der die Sache schwieriger macht. Herr Schobes, noch eine Antwort dazu?
Ja, und dann machen Sie in dieser friedlichen Umgebung auch noch die ganze Stadt platt. Man fragt sich, ob es wirklich nötig gewesen wäre,
wahrscheinlich
um sie dann anschließend wieder aufzubauen.
Wahrscheinlich wären das Leute gewesen, die bereit gewesen wären, friedlich mit denen zu leben, könnte man annehmen, ja. Und es wird eben auch gar nicht gesagt, dass diese Leute Kanaaniter sind, sodass wir auch nicht sicher sein können, dass das Gebot der Ausrottung der Kanaaniter für Laish gelten würde. Also auch das macht es. Also wir tragen schon eine Menge Dinge zusammen, die zeigen, dass das wirklich eine äußerst problematische Geschichte ist und offensichtlich auch vom biblischen Verfasser als problematisch so gezeigt werden sollte. Und Rosenson deutet das ja zumindest in gewissen Dingen an, indem er auch zeigt, dass überhaupt das Verhalten der Leute von da nicht gerade anständig ist, auch ihren eigenen israelitischen Stammesgenossen gegenüber. Herr Müller.
Wir haben hier in Vers 15 haben wir gelesen und entboten ihm Frieden. Das sind doch diese berühmten drei Friedensfragen. Gell? Also wer kämpfen will, der kämpfe. Wer gehen will, der gehe. Und wer bleiben will, der unterwerfe.
Ich schlage gerade mal die genaue Formulierung nach.
Ja, der wird zum Wasser.
Ist es nicht, weil dieses das Verb Frieden entbieten, also im Hebräischen das Verb Sha'al, also um Frieden fragen, das kommt in den Texten von Josua mit dem dreifachen Angebot nicht ja. vor. Ich glaube, es ist eher der übliche Friedensgruß, den man auch gar nicht notwendigerweise als wirkliche Frage nach Frieden beantworten. Und so wie man ja auch im heutigen modernen Hebräisch sagt, Shalom, um jemanden zu begrüßen, ohne groß an Frieden zu denken, wenn nicht mehr als Hallo bedeutet. Wohl eher in diesem Zusammenhang.
Aber hier ist doch ausdrücklich dann gesagt, sie entboten ihm Frieden, aber dieser Frieden ist ein Deckmantel zur Kriegsabsicht.
Ja, weil nämlich wirklich ein paar Wörter weiter man eben schon das Wort Krieg stehen hat. Die 600 Männer mit ihren Kriegsgeräten. Das ist, sie entboten ihm Frieden oder fragten nach seinem Frieden, nach seinem Ergehen. Das wäre an und für sich eigentlich sozusagen was man höflicherweise tut, wenn man irgendwo ankommt. Aber durch die Zusammenstellung mit dem nächsten Vers, wo die Kriegsleute erwähnt werden, macht es schon ein bisschen verdächtig, dass man gerade das im Vers vorher mit dem Wort Frieden ausgedrückt hat. Frau Fichtbauer.
Ja, ich habe große Probleme mit der Geografie. Ich habe vorliegend Siedlungsgebiete der israelitischen Stämme. Also der Stamm Dan wird also hier vom Süden ausgeht durch Juda, dann Ephraim und landet ganz im Norden, also bei den Sidonitern. Geht also durch alle Stammesgebiete durch, ganz zum Norden. Stimmt das? Also bis in das Gebiet, wo der Jordan entspringt.
Ja, de facto stimmt das. Also erwähnt wird eben im biblischen Text nur, dass sie eben in der Stadt Kirjat Jearim, die zu Juda gehört, und im Gebirge Ephraim durchgehen. Aber rein geografisch kommen sie doch durch einige Stammesgebiete mehr durch. Sonst können sie gar nicht, das sind mindestens noch Issachar und Naphtali, wo sie durch müssen.
Manasse, Issachar, Sebulon, Naphtali.
Ja, also die müssen da durch einige Stammesgebiete durch. Darauf geht er hier nicht ein, weil das nicht erwähnt wird. Aber nach allem, eben wie vorher im Buch Josua die Stammesgebiete beschrieben worden sind, geht das natürlich nicht anders. Sie müssen da auch durch. Sie müssen so lange wandern, bis sie eben alle Stämme, die schon ihr Land haben, durchzogen haben und Land finden, das noch kein anderer Stamm beansprucht. Mhm.
Mhm. Ja. Okay.
Sie hatten ja mal vor einiger Zeit eine Karte bekommen, die, glaube ich, die Siedlungsgebiete der Stämme gezeigt hat. Ich meine, Anita hatte mal was geschickt, das können Sie vielleicht noch mal nachgraben, um das zu finden. Ja, also zumindest haben wir, würde ich sagen, in dieser Auslegung hier ein paar Ansätze, dass eben auch die Form der Kriegsführung des Stammes an nicht so die ideale ist, wobei ich mir also wünschen würde und ich auch gerade meine, dass aufgrund der wirklich deutlichen Betonung der Friedfertigkeit der Leute von Laish man hier sicher noch eine stärkere Kritik des biblischen Textes an deren Verhalten auch anmelden könnte. Ja, gehen wir nochmal zurück auf das Ende von Seite 4, den Abschnitt, den ich vergessen hatte, wo am Anfang Seite 617 steht. Das ist nämlich noch ein Nachtrag, wo im Grunde einfach die Tradition im Talmud gebracht wird. Wir hatten ja auch manchmal schon den Midrashim gesehen, Die Rabbinen lieben es, Dinge miteinander zu verbinden. Und auch gerade Personen, die nur einmal erwähnt werden und deren Genealogie und weitere Geschichte man nicht kennt, sie mit anderen bekannten Gestalten zu verbinden. Und das geschieht hier mit Micha aus unserer Erzählung, was eben Assis hier so zusammenfasst. Unsere weisen seligen Angedenkens haben diese Erzählung mit der Erzählung von der Errichtung des Kalbes in Dan in 1. Könige 12 verbunden, indem sie Micha mit Nevat, dem Vater Jerobeams, identifizierten. Diese Identifizierung, die keine Grundlage in der Schrift hat, ergab sich vielleicht aus dem Ende der Erzählung, dass auf die Errichtung der Kälber in Dan durch Jerobeam die große Irreführung, die er Israel bereitete, hinweist. Das Bild Michas in Dan greift der Erzählung vom Kalb in Dan vor. Und unsere weisen seligen Angedenkens verbanden die beiden Dinge durch die Behauptung, dass Micha, der das Bildnis errichtete, das schließlich nach Dan kam, Nevat, der Vater Jerobeams, der das Kalb in Dan errichtete, war. Also die Erzählung in 1. Könige 12, die geschieht ja, nachdem es dem Sohn Salomos, Rechavam, nicht gelungen ist, die Stämme nochmal zu einigen, übernimmt dann ja Jerobeam, der Sohn Nevats, wie er immer genannt wird, die Herrschaft über die 10 nördlichen Stämme. Und er will eben verhindern, dass die Stämme weiter nach Jerusalem zum Tempel Salomons Wallfahrten und stellt eben an der Süd- und an der Nordgrenze seines Reiches in Bet-El, was ein paar Kilometer nördlich von Jerusalem ist, und in Dan, eben im hohen Norden, zwei Kälber auf, die denen Israel dann dienen soll. Und wer damals dabei war, als wir die Geschichte vom goldenen Kalb in Exodus hatten, da ist mit Sicherheit auch eine Parallele, denn in beiden Texten, in Exodus und in 1. Könige 12, heißt es, dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Und archäologisch ist es eben bezeugt, dass es eine alte Kultstätte in Dan gegeben hat, die man also auf die Zeit Jerobeams in ihren Ursprüngen wohl mit Sicherheit zurückführen kann. Aber eben die Geschichte, die wir heute im Richterbuch gesehen haben, zeigt das natürlich noch ein paar Generationen vorher. Das ist noch kein Kalb, sondern ein geschnitztes und gegossenes Bild. Aber wenn man eben weiß, wie es nachher weitergeht, will hier irgendwo schon gesagt werden, von Anfang an war dieser Ort Dan problematisch und es ist irgendwo auch logisch. Man kann natürlich sagen, okay, der Dan ist die Nordgrenze von Jerobeams Reich, aber er hätte ja vielleicht auch eine Nachbarstadt an der Nordgrenze nehmen können. Das ist zu sagen, da in Dan war schon etwas da, eben eine alte Kultstätte, ein Kultbild, auf das man weiter aufbauen konnte. Und das macht dann eben die rabbinische Tradition so, dass sie Micha, was von Jerobeam wissen wir auch, dass er aus dem Stamm Ephraim ist. Und Micha wohnt ja im Gebirge Ephraim, also sie stammen aus demselben Stamm. Das kann man ja biblisch sagen. Chronologisch ist es natürlich so gut wie nicht möglich, wenn Micha der Vater Nevat, der Vater Jerobeams ist, wo Jerobeam ja erst in den Generationen nach David und Salomo auftritt. Also die müssten sehr lange gelebt haben, damit das hinkommt, was den Rabbinen natürlich auch klar war. Also zu sagen, darum geht es ihnen überhaupt nicht, sondern sie wollen eben durch diese genealogische Verbindung zeigen, dass wir in unserem Kapitel eigentlich so die erste Spur auf ein nicht legitimes Heiligtum in Dan, das eben nachher zu der großen Sünde des Nordreiches wird, schon da ist. Ja, sind dazu noch Nachfragen, Anmerkungen? Gut, dann hatten wir bei dem Text von Rosenson das letzte Wort. Dennoch sind wir trotz der Hinweise auf Konflikt und Feindschaft noch nicht zu einem Bruderkrieg gekommen. Dorthin werden wir in der nächsten Erzählung gelangen. Eben genau das werden wir haben und vorher noch eine furchtbare Geschichte von einer Massenvergewaltigung. Also es ist, was uns nächstes Mal ansteht, ist, was menschliche Verbrechen angeht, glaube ich, die brutalste Geschichte, die die Bibel kennt. Gottes Gericht, die Sintflut sind nochmal eine andere Sache, aber was Menschen Menschen antun, würde ich fast sagen, ist das, was wir in Richter 19 bis 21 lesen werden, gehört zu den und auch geschildert auf eine Art, die allem eigentlich nichts erspart. Also von daher können Sie sich auf einiges einstellen, aber natürlich ist auch ganz wichtig, gerade wenn solche furchtbaren Geschichten realistisch dargestellt werden, was will uns damit gesagt werden, dass man uns sie nicht erspart, sondern sie wirklich in allen ihren Details bringt. Das steht uns also zum Abschluss des Richterbuches zusammen mit einigen allgemeinen Bemerkungen nochmal zur Zusammenfassung über das Buch und eben auch die Frage, wie weit wird eben jetzt die Königsherrschaft, die davidische Dynastie vorbereitet, sind auch nochmal so Dinge, die anstehen werden am nächsten Mal. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche, frohe Pfingsten und Shavuot hat noch ein paar Wochen Zeit. Wir sind ja dieses Jahr später dran.